Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden vier Beiträge von unterschiedlichen freien Radios zu hören sein. Durch die Sendung führt Radio Dreieckland aus Freiburg. Unsere Themen sind heute vielfältig. Beginnen wir mit einem Bericht zu einem Gerichtsverfahren zum Thema NS-Kriegsverbrecher. Aber hier werden nicht NS-Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt, sondern die Bundesregierung von Deutschland klagt gegen Italien, damit Entschädigungszahlungen an griechische und italienische Opfer unterbunden werden. Weiter hören wir von Brasilien. Es gab eine Militärparade, aber auch eine Gegendemo. In einer Atomanlage im französischen Marcoule gab es am Wochenende eine Explosion. Dabei kam es zwar zu einer atomaren Kettenreaktion, angeblich trat jedoch keine Radioaktivität aus. Passend dazu thematisieren wir die deutsche Unterstützung von einem veralteten AKW-Projekt in Brasilien. Und bis zum Schluss bleiben wir dann auch beim Thema Energie. In der Schweiz gibt es einen Gegenvorschlag zur Stromgewinnung. Am 10. Juni 1944 wurden 218 EinwohnerInnen des griechischen Ortes Distomo vom deutschen NS-Truppen ermordet. Zwar erstritten die Opfer der Massaker schon vor Jahren in Griechenland ein rechtskräftiges Urteil gegen die Bundesrepublik Deutschland, vollstreckt wurde es jedoch genauso wenig wie ähnliche gerichtliche Entscheidungen aus Italien. Vielmehr strengte die Bundesregierung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine Klage gegen Italien an, um Prozesse zur Vollstreckung von Entschädigungsforderungen endgültig zu stoppen. Begründet wird dies mit der Staatsimmunität. Vom 12. bis zum 16. September wird nun vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt. Der AK Distimo und der AK Angreifbare Traditionspflege, welche eine Entschädigung der Opfer fordern, werden die Verhandlungen in Den Haag mit Protestveranstaltungen kritisch begleiten. Danny Schmidt von Radio Z aus Nürnberg wollte von Rechtsanwalt Martin Klingner vom AK Distimo zunächst genaueres über Hintergründe der Klage der Bundesrepublik Deutschland wissen.
Deutschland klagt gegen Italien, weil es sich gegen die Rechtsprechung italienischer Gerichte wendet. Deutschland will Prozesse, die in Italien gegen die Bundesrepublik geführt werden, wegen der Entschädigung für NS-Verbrechen stoppen und zukünftige Klagen verhindern. Und es will die Vollstreckung aus bereits rechtskräftigen Urteilen in Italien ebenfalls verhindern. Das ist das Hauptziel der Klage.
Wäre denn mit dem Urteil ein Präzedenzfall für die Verantwortlichkeit von Staaten für Kriegsverbrechen gegeben?
Das könnte sicherlich ein Präzedenzfall sein, weil zwar hier spezifische NS-Verbrechen der Gegenstand und der Anlass dieser Klage sind, trotzdem wird sich der Internationale Gerichtshof grundsätzlich mit der Fragestellung auseinandersetzen müssen, nämlich zwischen dem Verhältnis zwischen Individualrechten und der Möglichkeit, diese gerichtlich durchzusetzen auf der einen Seite und mit dem völkerrechtlichen Prinzip der Staatenimmunität auf der anderen Seite. Sollte der Internationale Gerichtshof die Klage Deutschlands abweisen mit der Begründung, dass der Individualrechtsschutz Vorrang hat vor dem Prinzip Staatenimmunität, das heißt von Klagen im Ausland frei zu bleiben, dann wäre natürlich auch der Weg eröffnet für Opfer von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit in heutigen Kriegen, ihre Ansprüche gegen die Aggressorstaaten jeweils geltend zu machen.
Der oberste Gerichtshof Griechenlands, Areopag, hat das Verbrechen von Distomo schon lange anerkannt und Entschädigungen gefordert. Warum wurde das Urteil damals nicht schon vollstreckt?
Es ist versucht worden, das Urteil zu vollstrecken. Das scheiterte aber am Veto des griechischen Justizministers, der einer Vollstreckung in deutsches Eigentum in Griechenland widersprochen hat. damals auf diplomatischen Druck der Bundesregierung, die auf jeden Fall verhindern wollte, dass Liegenschaften in Athen und Thessaloniki, etwa das Goethe-Institut, also das der Grundbesitz, auf dem sich das Goethe-Institut in Athen befindet, in die Zwangsversteigerung kommen. Seither war eine Vollstreckung in Griechenland nicht mehr möglich.
Der AK Distomo und der AK Angreifbare Traditionspflege rufen unter dem Motto keine Staatenimmunität für NS-Kriegsverbrechen zu Aktivitäten in Den Haag auf. Wie werden diese aussehen?
Wir werden versuchen, dieses Verfahren zu begleiten mit verschiedenen Veranstaltungen.
Die Überlebenden des Massakers sind nicht am Prozess beteiligt. Inwieweit sind sie denn in die Protestveranstaltungen angebunden?
Also es werden auf jeden Fall einige Freundinnen und Freunde aus Griechenland dorthin kommen, auch Überlebende und Vertreter der Opferverbände. Der Bürgermeister von Distomo hat sich angekündigt, der Vorsitzende des Dachverbandes, der Opfervereine, Herr Kakulias, wird kommen, noch diverse andere Freunde, die werden vor Ort sein und die werden mit uns gemeinsam auch die Kundgebung abhalten und auch auf den Veranstaltungen sein.
Im Juli wurde ja bereits eine Klage abgewiesen. Ist vor diesem Hintergrund eher eine negative Prognose wahrscheinlich?
Ja, es sind schon zwei verschiedene Verfahren. Das eine, was du ansprichst, ist der Prozess gewesen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort ging es um die Frage, ob ein Prozess, der in Deutschland geführt wurde, auf Entschädigung, ob in den Urteilen der deutschen Gerichte eine Menschenrechtsverletzung liegt. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verneint. Das ist nicht gerade ein positives Signal gewesen. Trotzdem ist das noch keine Vorentscheidung für das, was in Den Haag passiert. Eigentlich geht das, was in Den Haag passiert, noch weit darüber hinaus. Denn Klagen in Deutschland sind zwar grundsätzlich möglich, allerdings lehnen die Gerichte bislang eine individuelle Entschädigung ab. Also sozusagen eine inhaltliche Entscheidung, dass es angeblich keine Ansprüche gibt. In Den Haag geht es ja um die Frage, ob überhaupt geklagt werden darf im Ausland. Die Entscheidung aus Straßburg, wonach eben die Bundesrepublik solchen Ansprüchen nicht nachkommen muss, macht es eigentlich noch mal dringlicher, dass das Prinzip der Staatenimmunität aufgegeben wird. Denn es kann nicht sein, dass die Opfer rechtlos gestellt werden. Dass also weder in der Bundesrepublik die Chance haben, Ansprüche durchzusetzen, weil die Gerichte diese nicht anerkennen, und in ihren Heimatländern können sie nicht klagen, weil die Gerichte die Ansprüche zwar anerkennen würden, aber Deutschland sagt, es kann dort nicht verklagt werden. Das heißt, der gegenwärtige Zustand ist der der Rechtlosigkeit. Und das ist etwas, was eigentlich in rechtsstaatlich verfassten Staaten nicht angehen kann und was im heutigen Europa eigentlich völlig undenkbar ist. Und insoweit ist der Internationale Gerichtshof natürlich herausgefordert, hier die Rechte der Betroffenen zu stärken. Und die Hoffnung besteht schon, dass er das tut.
Nun zu Nachrichten aus Brasilien. Es fand eine Militärparade und eine Gegendemonstration dazu statt.
Auf den 7. September wird die Unabhängigkeitserklärung Brasiliens von Portugal datiert. Der Feiertag wird seit jeher mit einer Militärparade in Rio de Janeiro und in anderen brasilianischen Städten begangen. Am gleichen Tag rufen die sozialen Bewegungen seit dem Jahr 1995 zu einer Demonstration unter dem Namen »Der Schrei der Ausgegrenzten« auf, die sich nunmehr zum 17. Mal jährt. Der Name kam in Anlehnung an die Legende von König Dom Pedro aus Bragança zustande. Am 7. September 1822 soll er am Ufer des Flusses Ipiranga, heute São Paulo, vor seinem Gefolge Unabhängigkeit oder Tod gerufen haben. Die Geschichte ist als Schrei von Ipiranga bekannt, entbehrt aber jeglicher historischer Fakten. Aus Dom Pedro dem VI. Wurde Dom Pedro der I. Er brach mit dem Königreich Portugal und wurde der erste Kaiser und Staatsoberhaupt im unabhängigen Brasilien. Die sozialen Proteste am 7. September nahmen ihren Anfang in der katholischen Kirche. Heute sind eine Vielfalt von Organisationen an der jährlich stattfindenden Demonstration beteiligt. Dementsprechend vielseitig sind die Forderungen. In ganz Brasilien gingen die Menschen auf die Straße und brachten auf verschiedenste Art und Weise ihren Unmut zum Ausdruck. Das Motto in diesem Jahr war: Für das Leben schreit die Erde, für unsere Rechte schreien wir. Die aktuelle Herausforderung sei, dem System, welches ausschließlich auf Gewinnmaximierung aus ist, ein Ende zu machen und hinzuarbeiten auf ein neues Modell, welches auf Rücksichtnahme basiert und die Erhaltung des Lebens zum Ziel hat. Die Proteste finden in der Innenstadt von Rio de Janeiro statt, in der Avenida Presidente Vargas. Dort, wo auch Polizisten, Militärs und die Feuerwehr jedes Jahr samt Feuerwaffen, Bajonett und Panzer marschieren oder erhobenen Hauptes hoch zu Ross vorbeitänzeln und sich von einer Reihe Schaulustiger bestaunen lassen, während die Obrigkeit versucht, ihre Kolleginnen und Kollegen vor den Demonstrierenden abzuschirmen. So erklangen am Morgen des 7. September 2011 nicht nur die Blechtrommeln der Uniformierten, sondern auch die Buhrufe der Demonstrantinnen und Demonstranten. Kreativen Protest leisteten einige als Clowns verkleidete Aktivistinnen und Aktivisten, die mit Stöcken auf leeren Ölfässern trommelten, um auch die passiven Zuschauer aufmerksam zu machen. Aktiven Patriotismus nennt das die Bewegung. Aus der Luft wurde das Ganze zeitweise von Militärhubschraubern und Kampfflugzeugen begleitet, die mit ohrenbetäubendem Lärm vorbeirauschten. Die Polizei mordet, riefen einige hundert Personen unisono, als die Eliteeinheit der Militärpolizei, BOPI, in ihrem mit einem Totenkopf versehenen Vehikel vorbeiprozessierte. Mehrere tausend Familien werden derzeit mit brutalen Mitteln und ohne Entschädigung zwangsumgesiedelt. Sie müssen der Ausweitung des U-Bahn-Netzes weichen, der Verbreiterung von Straßen, dem Bau von Flughäfen und Fußballstadien. Dieser Verschönerungsprozess der Stadt Rio de Janeiro gilt der WM und den Olympischen Spielen. Leidtragende sind die Favelas, die armen Viertel der Metropole. Weiterhin wurde die maßlose Nutzung von Agrochemie aufgezeigt und es wurden dringend Verbesserungen in Gesundheits- und Bildungssystem verlangt. Die Landlosenbewegung MST fordert außerdem seit Jahrzehnten die lang versprochene Agrarreform. Ivi von der MST erzählt uns, dass Brasilien seit dem Jahr 2008 der weltweit größte Verbraucher von Herbiziden und Pestiziden sei. Die Produktion von Agrochemie erzeugt kein Leben. Sie basiert auf Monokulturen und Massenproduktion, die den Boden vergiften. Einige Indigene zeigten ebenfalls Präsenz bei dem Schrei der Ausgegrenzten. Sie sprachen sich gegen den Bau des Wasserkraftwerks Belo Monte aus. Der Cacique Cachalpinha aus dem Bundesstaat Acre erörtert: Belo Monte wird gerade gebaut und wer profitiert, sind die Länder der ersten Welt. Die Länder der ersten Welt machen damit ein Milliardenprojekt. 350 Milliarden, das ist viel Geld.
Die Bundesregierung Deutschlands will eine Hermes-Bürgschaft über 1,5 Milliarden Euro für das umstrittene brasilianische AKW-Projekt Angra 3 vergeben, wie die Süddeutsche Zeitung berichtete. Dabei sollte nach dem Willen des zuständigen Haushaltsausschusses im Bundestag die Regierung nach der Katastrophe von Fukushima eine Neubewertung des Projektes vornehmen. Radio Lora München fragte Regine Richter von der Umweltgruppe Urgewalt, ob diese Neuberechnung denn nun stattgefunden hat.
Ich fürchte, dass es eine Neubewertung gegeben hat, die sagt, die Brasilianer wollen das machen und deshalb wollen wir den Brasilianern da nicht das Geschäft verderben. Also wir haben bisher noch nichts gesehen, was tatsächlich eine Neubewertung ist. Und wann immer wir auch mit den zuständigen Ministerien sprechen, sagen die uns, ja, wir sind noch dabei, wir sind noch am Arbeiten, wir können ihnen dazu noch nichts sagen, da ist noch keine Entscheidung gefallen. Aber das, was wir eben jetzt aus der Zeitung entnehmen können, ist, dass zumindest die Bundesregierung da ja schon dann doch offensichtlich zu der Meinung gekommen ist, man könnte das machen, trotz Fukushima und trotz deutschem Atomausstieg.
Wie wichtig ist eigentlich diese Hermes-Bürgschaft für das gesamte Projekt?
Die ist schon von großer Bedeutung, weil wir sind im Kontakt mit unseren französischen Kollegen. Es sieht so aus, dass es französische Banken gibt, die wollen einen Kredit geben für Elektronuklear. Das ist der Betreiber, der das sozusagen in Brasilien bauen will. Und was wir von den französischen Banken hören, ist, dass die sehr besorgt nach Deutschland gucken und sagen, naja, ohne Bürgschaft ist uns das Geschäft zu heikel. Also von daher ist es eben schon für das tatsächliche Geld, was da zur Verfügung gestellt wird, also die deutsche Bürgschaft, enorm wichtig.
Wie erfahren ist der Betreiber denn beim Betreiben von Atomkraftwerken?
Also die betreiben einen Zwillingsreaktor zu Angra 3, Angra 2.
Das ist das der ohne Genehmigung lief?
Genau, das ist der, wo... Also es schon auch in Brasilien praktisch nach Fukushima hat man genauer sich angeguckt, wie ist das eigentlich mit unseren beiden Atomkraftwerken, die wir im Land haben. Das sind nämlich Angra 1 und Angra 2. Und dann hat man halt festgestellt, dass Angra 2 seit 10 Jahren ohne endgültige Betriebsgenehmigung läuft. Und das war eben dann doch auch selbst in Brasilien, wo jetzt die Regierung durchaus sehr positiv der Atomkraft gegenübersteht, so gravierend, dass dann eben praktisch der Chef der Atomaufsichtsbehörde gehen musste. Was wir auch ganz kritisch finden, weil das, was uns die Bundesregierung immer sagt, ist, ja, uns leuchtet das alles ein, was sie an Bedenken haben, aber es werden ganz viele Auflagen gemacht und damit ist dann klar, dass das alles sicher betrieben werden kann. Nur eben, wie viel dann solche Auflagen wert sind, sieht man in dem Licht, dass eben Angra 2 10 Jahre ohne Betriebsgenehmigung endgültig laufen konnte.
Ist es richtig, dass das ganze Projekt auch noch dadurch kippen kann, dass beim brasilianischen Verfassungsgerichtshof eine Klage anhängig ist?
Genau, und zwar ist es so, dass die brasilianische Anwaltskammer, die haben sich beim Verfassungsgericht, beim obersten brasilianischen Gerichtshof beschwert und haben gesagt, es darf nach der aktuellen brasilianischen Verfassung nicht sein, dass es eine Genehmigung gibt für Angra 3, ohne dass letztendlich das Parlament damit befasst worden ist. Und das haben die Anfang Juli eingereicht und das wird jetzt geprüft. Und für den Fall, dass praktisch der oberste Gerichtshof sagt, ja, das ist richtig, in dem Fall würde sich sowieso die ganze Geschichte nochmal 2-3 Jahre hinziehen, weil das dann eben zurück in den Planungsstatus praktisch muss.
Auch von Sicherheitsexperten wird das Projekt kritisiert. Die Sicherheitspläne gelten als unzureichend. Was ist dort im Fokus der Kritik?
Da ist es so, dass es praktisch nur eine Zufahrtsstraße und beziehungsweise auch dann eben eine Wegfahrstraße von Angra 3 gibt. Das liegt an der Küste. Und seit Jahren wird kritisiert, dass wenn es da, und es ist außerdem auch noch eine große touristisch beliebte Region. Das heißt, wenn es da zu einem Unfall kommen würde, hätte man nur eine Straße, die auch regelmäßig praktisch von Erdrutschen noch versperrt wird, über die Leute überhaupt evakuiert werden könnten. Und das wird schon, auch bei Angra 2 ist das kritisiert worden und bei Angra 3 wird das genauso kritisiert, weil es gibt eben nur praktisch diese eine Straße und dann hat man direkt die Berge. Also es ist einfach so, dass die Evakuierung von Leuten im Fall eines Unfalles sehr kompliziert wird und dadurch, dass da eben auch sehr viele Touristen sind, redet man dann richtig unter Umständen, wenn es in der Hauptsaison wäre, von mehreren 100.000 Leuten, die da evakuiert werden müssten.
Sie selbst haben davon gesprochen, das sei ein völlig veraltetes Atomkraftwerk. Warum?
Es ist so, dass die Planungen praktisch aus den 70er Jahren sind und Angra 3 ist praktisch, hat als Referenzmeiler Grafenrheinfeld, also der ja auch schon vor ziemlich langer Zeit ans Netz gegangen ist. Und das ist eben einfach das Problem, das sind alte Planungen. Ja, und da soll jetzt was gebaut werden, was man hier halt nicht mehr bauen könnte.
Die Nähe zum Meer? Auch hier?
Ja, auch die Nähe zum Meer dort, ja, das ist richtig.
In den Planungen dort in Brasilien, hat man da in irgendeiner Weise von Fukushima gelernt? Hat man die Katastrophe irgendwie ausgewertet, entsprechende zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet?
Also man hat schon nach Fukushima eben, wie gesagt, nochmal sich die beiden bisher laufenden Atomkraftwerke in Brasilien angesehen und eben dabei festgestellt, so hoppla, Angra 2 läuft eben schon so lange ohne endgültige Genehmigung. Und man hat auch festgestellt, ja, das ist tatsächlich problematisch, diese ganze Frage der Evakuierung. Aber soweit sich das bisher darstellt, ist daraus nicht wirklich was erfolgt, dass man ernsthafte Pläne gemacht hätte, wobei eben tatsächlich auch die naturräumlichen Gegebenheiten da so sind, dass man jetzt nicht auf einmal eine neue Straße in den Berg sprengen könnte oder so, weil das wäre unglaublich aufwendig und die Gegebenheiten, wie das da liegt und wie das praktisch auch am Berg liegt, macht halt eben diese ganze Frage der Sicherheitsevakuierung enorm schwierig.
Kommen wir noch einmal zur Haltung der Bundesregierung. Einerseits in Deutschland auf Druck des Publikums die Verabschiedung von der Kernkraft als Zukunftstechnologie und auf der anderen Seite in Brasilien die Unterstützung eines geradezu antiken Neubauprojektes. Ist das nicht ein absurder Widerspruch in sich?
Ich würde dem total zustimmen. Ich finde, das ist ein Skandal zu sagen, man steigt in Deutschland aus und man realisiert, das ist eine sehr gefährliche Technologie und deshalb will man das geordnet beenden. Und gleichzeitig unterstützt man massiv eben durch so eine Bürgschaft praktisch den Neubau von, aber schon eben auch einem veralteten Atomkraftwerk. Also das sind ganz klar doppelte Standards und das ist völlig unakzeptabel.
Normalerweise geht es da nicht nur um eine politische Haltung, sondern um ganz handfeste finanzielle Interessen. Welche Konzerne sind es denn?
Es geht in dem Fall um Areva. zu dem Zeitpunkt der Antragstellung war Areva noch 34% Siemens. Inzwischen hat Siemens seinen Anteil verkauft. Aber der Standort praktisch von Areva ist in Erlangen, weil wir haben eben auch nachgefragt, wie das denn jetzt ist, weil das dann ja praktisch eine Bürgschaft für ein Unternehmen ist, was auch jetzt gar kein deutsches Unternehmen mehr ist. Da ist aber eben die Argumentation, naja, das sind halt Arbeitsplätze, die in Erlangen liegen. Und deshalb ändert sich praktisch nichts dadurch, dass es jetzt ein rein französisches Unternehmen ist. Wobei man sich natürlich auch da fragen muss, will sozusagen eine Bundesregierung, die sich entschieden hat, aus der Atomkraft auszusteigen, mit Bürgschaften noch die Geschäfte von einem französischen Atomkonzern unterstützen, der eben massiv weltweit auch im Ausbau von Atomkraft sich betätigen will.
Wie ist jetzt der Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate?
Also es ist so, dass die Regierung hat sozusagen offensichtlich von allem, was wir hören, jetzt schon Go gegeben und hat gesagt, ja, wir wollen das machen. Es ist aber so, weil es sich um eine sehr große Größenordnung handelt, die Grundsatzzusage, die es schon mal gegeben hat, war über 1,3 Milliarden. Jetzt die letzten Berichte gehen sogar auf 1,5 Milliarden. Und es ist so, dass der Haushaltsausschuss im Bundestag ab über einer Milliarde Bürgschaften unterrichtet werden muss. Und das ist eigentlich auch nochmal eine Gelegenheit, wo praktisch die Parlamentarier sagen können, nee, das leuchtet uns nicht ein und wir wollen eigentlich einen konsequenten Ausstieg. Und für uns umfasst das eben auch den Bereich der Außenwirtschaftsförderung. Und es sieht so aus, dass es wahrscheinlich im September noch in den Haushaltsausschuss kommen soll. Und jetzt versuchen wir uns natürlich nochmal ganz gezielt auch an die Mitglieder des Haushaltsausschusses zu wenden, damit die eben jetzt da diese Entscheidung ablehnen, weil sie nämlich tatsächlich als Parlamentarier da auch wirklich nochmal mitreden könnten.
Die letzte Session vor der Wahl begann in der Schweiz. Ein Thema wird auch diesmal wieder im Vordergrund stehen: die Energiezukunft Schweiz. Der Ständerat beschäftigt sich noch einmal mit dem Ausstieg aus der Kernenergie. Eine neue Strategie soll nach Bundesrat und Nationalrat auch noch von den kleinen Kammern abgesegnet werden. Es wird sicherlich nicht die letzte große Debatte in der Schweiz bleiben. Viele Fragen bleiben offen. Wie genau können die Atomkraftwerke ersetzt werden? Wie kann gleichzeitig das Kyoto-Protokoll eingehalten, wie der massive CO2-Ausstoß vermindert werden? Und ist es möglich, das alles durch bloßes Stromsparen zu erreichen? Jonathan Hertig ist Projektentwickler im alternativen Energiebereich. Er hat einen Gegenvorschlag zur Energiestrategie 2050 des Schweizer Bundesrates geschrieben. Michael Spahr von Radio Rabe aus Bern wollte von ihm wissen, was hinter seinem Energiekonzept steckt.
Warum sind Sie auf die Idee gekommen, ein Energiekonzept für die Schweiz zu entwickeln?
Es ist ja so, dass das Ziel ist und wir müssen und wollen aus der Atomenergie raus. Wir müssen dort unglaubliche Energiemengen ersetzen. Im zweiten Schritt kommt auch die Problematik der fossilen Energie. Wir müssen auch dort Wege finden, um die CO2-Emissionen zu senken, um die Kyoto-Abkommen zu erfüllen und müssen dort noch einen weit größeren Teil der Energie ersetzen.
Jetzt ist es so, dass Sie nicht der einzige Mensch sind, der sich da Gedanken dazu gemacht hat. Ein Modell, das sehr verbreitet ist, ist ja einfach Energiesparen aus einer 6000-Watt-Gesellschaft eine 2000-Watt-Gesellschaft zu machen.
Genau.
Sie sind aber dort ein bisschen skeptischer, ob das funktioniert.
Genau, ja. Es ist so, wenn wir schauen, mal in der Welt rumschauen, wo sind heute diese 2000-Watt-Gesellschaften, dann finden wir die vornehmlich im afrikanischen Raum. Das sind Agrarstaaten, die heute nicht freiwillig diese 2000 Watt verbrauchen. Das ist aufgrund von einem Mangel. Die haben nicht mehr Ressourcen und Energie zur Verfügung. Und ich bin der Meinung, die 2000 Watt, die werden für uns nicht reichen.
Und jetzt mal ganz kurz erklärt, was ist dann Ihr Vorschlag? Also ein Vorschlag, den man bis heute eigentlich ziemlich wenig gehört hat.
Ich komme von einer anderen Seite. Ich habe mir Gedanken gemacht und das war auch in meiner Tätigkeit, wie können wir neue Energien generieren? Wie können wir Energien generieren, die uns nicht wehtun, also die ganzen CO2-Emissionen, die uns da nicht belasten? Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass wir Wasserstoff als Energieträger und Energiespender verwenden. Die Grundidee ist grundsätzlich in der Schweiz, wir produzieren ja auch Strom mit unseren Wasserwerken. Wir haben dort an den gerade in den Nächten und auch an Feiertagen, Sonnenfeiertagen, haben wir dort Überschussstrom. Dieser Überschussstrom wird dann mal gespeichert, in einer Elektrolyseanlage, in Wasserstoff umgewandelt. Dieser Wasserstoff wird gespeichert und wird dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir wieder Strom brauchen, das sind zu unseren späten Zeiten, auch am Tag, wird diese Energie, dieser Wasserstoff in Gaskombikraftwerken wieder verstromt. Das heißt, der Brennstoff für die Gaskombikraftwerke wird nicht Erdgas sein, sondern Wasserstoff. Der Vorteil von Wasserstoff ist, dass wir keine CO2-Emissionen haben. Wasserstoff ist praktisch CO2-neutral.
Jetzt ist es aber so, dass Wasserstoff ja doch auch ein bisschen Gefahren birgt. Also Wasserstoff ist sehr stark brennbar. Wäre da nicht die Gefahr, dass dann durch diese quasi Wasserstoffbatterien eine riesige Bombe gebaut würde?
Ja, es ist sicher so, dass die Frage der Sicherheit ist eine unglaublich wichtige und zentrale Frage, die auch geklärt werden muss. Es ist aber so, dass bezüglich der Sicherheit beim Wasserstoff zum Teil große Vorurteile herrschen, die nicht zwingend auch so sind. Wasserstoff ist, und das ist interessant, wird im Volk als gefährlich angesehen. Wasserstoff, wenn der in einer ganz reinen Form vorkommt, und die Idee ist, in den Elektrolyseanlagen den Wasserstoff in einer sehr, sehr reinen Form zu produzieren, nämlich im Bereich von 90,99%, ist Wasserstoff nicht gefährlich. Das heißt, Wasserstoff ist dort im Bereich vom Erdgas. Selbstverständlich gilt auch, was für alle fossilen Energieträger gilt, es darf kein Feuer am falschen Ort und zum falschen Zeitpunkt in Verbindung mit Wasserstoff kommen. Sonst haben wir ein Problem. Aber das ist beim Erdgas so, das ist beim Benzin so, das ist bei Kerosin oder bei Öl so, das ist bei allen, sage ich mal jetzt, brennbaren Stoffen der Fall.
Gerade bei Sonnenenergie könnten wir im Sommer sehr viel produzieren, könnten das in Form von Wasserstoff quasi speichern für den Winter, wenn wir dann weniger Sonne haben. Genau. Aber wenn man jetzt rechnet und auch Ihre Berechnungen anschaut, fällt auf, es reicht nicht ganz, was wir dann am Schluss haben. Wir müssten nach wie vor Strom importieren. Hätten Sie hier auch Lösungen?
Auch wenn wir jetzt den Ausbau vorantreiben mit der Wasserkraft, Energieeffizienz, Windkraft, Sonnenenergie, die ganzen Wärmekoppelungen, Ausbau Biomassekraftwerken, Geothermie etc., wird uns letztendlich Energie fehlen. Gerade wenn wir auch berücksichtigen, dass die Verknappung der fossilen Energien, das auch ein Thema ist, das ansteht, das vielleicht sogar früher kommt, als wir das gedacht haben. Wenn wir diese Problematik mit berücksichtigen, werden wir eine Fehlleistung haben an Energie, das heißt Strom und auch den fossilen Mitteln. Meine Idee ist, dass wir zum Beispiel in Szenario 1 machen wir in Island, bauen wir Geothermiekraftwerke. Die haben eine gewisse Größe, das sind 2-3 Gigawatt. Und dort werden wir auch, wie in der Schweiz, den Strom in Wasserstoff umwandeln, in Elektrolyseanlagen. Die Lagerung wird dort im Felsen sein. Das heißt, wir werden Felskavernen bauen, die wir abdichten. Den Wasserstoff werden wir komprimieren, in dem Fels zwischenlagern, anschließend mit Schiffen, das sind Tankschiffe, das sind Gastankschiffe, nach Norditalien bringen, dort über eine neu erstellte Gaspipeline in die Schweiz fördern und den Wasserstoff auch wieder zwischenlagern im Fels, in abgedichteten Felskavernen.
Dieses Modell Island tönt sehr spannend, aber vielleicht reicht das ja nicht. Es könnte ja sein, dass ganz Europa auf diese Idee kommt, die Sie präsentieren, und dass dann das nicht reicht, um zum Beispiel ganz Europa zu versorgen.
Mhm. Das ist das Szenario 1. Das Szenario 2 würde vorsehen, dass wir im afrikanischen, arabischen Raum große Photovoltaik-Sonnenkraftwerke machen, auch wieder mit dem genau gleichen Vorgehen. Den Strom wandeln wir um, langen Wasserstoff im Fels, transportieren den mit Schiffen nach Norditalien, mit der Pipeline dann in die Schweiz und verstromen den in unseren Gaskombikraftwerken. Das Problem ist, wenn wir die Energie zu stark verknappen, dann kommt die Problematik, dass Energie und Rohstoffe mehr kosten als Arbeit. Und das ist eine riesige Problematik. Das haben wir in Amerika gesehen, die Wirtschaftsdepression. Das sehen wir heute in Afrika. Dort ist Arbeit günstiger als Energie und Rohstoffe. Das löst etwas auch gesellschaftspolitisch löst das etwas aus, was nicht gesund ist. Und deswegen, denke ich, müssen wir dort auch sehr, sehr vorsichtig sein mit der Verknappung der Rohstoffe, dass wir genau nicht in diese Szenarien reinkommen.
Und das war es auch schon wieder von der halben Stunde ZIPFM. Die Redaktion lag heute bei Radio Dreieckland aus Freiburg. Wer mehr von oder über ZIPFM erfahren will, schaue im Internet unter www.zip-fm.net. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.